In diesem Podcast geht es um die Basler Psychiatriegeschichte. Wir reden hier in 9 Folgen über psychische Krankheiten und manchmal auch über Gewalt. Das sind Themen, die belastend sein können. Los den Podcast nur, wenn du dich gut fühlst damit. In dieser Folge geht es unter anderem um Gewalt und sexualisierte Gewalt und wir thematisieren einen Suizidversuch. Du findest in der Folgenbeschreibung Anlaufstellen, bei denen du dir Unterstützung holen kannst.
Im September 1942 geht etwas kaputt in ihm. Beim Luftangriff der Alliierten auf Karlsruhe gerät für Franz F. die Welt aus den Fugen. Nachher ist nichts mehr so wie vorher. Die Angst wird zu seinem ständigen Begleiter. Er wird allem und jedem gegenüber misstrauisch, fühlt sich verfolgt und betrogen, vor allem von den deutschen Behörden. Und die raten das auch wissen. Aber im nationalsozialistischen Deutschland hat ein solches Verhalten keinen Platz. Da haben überhaupt Menschen wie der Franz F. keinen Platz. Es dauert darum nicht lang, bis ihn die Gestapo verhaftet. Nach 8 Wochen Haft stellen ihn die NS-Beamten an die Schweizer Grenze. Er soll zurück ins Heimatland. Wo er in seinem Heimatkanton Appenzell ankommt, schickt man ihn direkt in eine psychiatrische Anstalt. Seine Krankengeschichte nimmt ihren Lauf und wird ihn bald in die Basler Friedmatt führen. Weil die Geister von der Vergangenheit sind ihm immer einen Schritt voraus.
Ich kann es nicht glauben, dass wir jetzt schon bei der 9. und letzten Folge angekommen sind, Katja. Wie geht es dir dabei?
Gute Frage. Irgendwie ein bisschen gemischte Gefühle habe ich. Also, es ist irgendwie schön, an ein Ende zu kommen und so zurückzuschauen auf die ganze Reise. Und gleichzeitig ist es schade,
dass man hätte auch 90 können machen.
Wir hätten und noch viele mehr.
Jetzt machen wir das aber vorerst ein letztes Mal. Herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Podcast «Verrückt normal». Mein Name ist auch das mal Micha. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung vom Historischen Museum Basel. Und mir gegenüber sitzt auch das mal Katja.
Hallo und auch herzlich willkommen von mir zu dieser letzten Folge von unserer Podcast-Reihe zur Basler Psychiatriegeschichte. Ich bin auch immer noch Katja und ich habe als wissenschaftliche Assistentin die Ausstellung «Verrückt normal» im Historischen Museum Basel mitkuratiert. Die kann man in der Barfüsserkirche vom September 2024 bis im Juni 2025 anschauen. In der heutigen Folge reden wir über die Geschichte von Franz F., die ihren Lauf mitten im Zweiten Weltkrieg nimmt. Jetzt haben wir in diesem Podcast schon oft den Zweiten Weltkrieg ein bisschen gestreift. Wir haben über diverse PatientInnen geredet, die während dem Krieg in der Basler Psychiatrie waren. Und doch hatte ich irgendwie immer das Gefühl, dass man in der Psychiatrie den Krieg nicht so wirklich gespürt. Das hat mich immer gedacht, als wäre es so ein Mikrokosmos Friedmatt, der so fast schon unberührt bleibt von diesem Krieg. Heute wird das ein bisschen anders. Heute reden wir über einen Fall, den es nur wegen dem Krieg gibt. Der Franz F., der hat nämlich ein Kriegstrauma. Das hat bei ihm, so beschreibt das später seine Frau, einen Luftangriff auf Karlsruhe ausgelöst. Er hat mit der Familie damals dort gewohnt. Micha, kannst du uns die Situation zeitlich einordnen? Was genau passiert im September 1942 in Karlsruhe und überhaupt in Deutschland? Und wie sieht es dann damals zu Basel aus?
Im Jahr 1942, da ist der Zweite Weltkrieg im vollen Gang, mit allen Schrecken, die er mit sich bringt. Und im Rahmen von diesen alliierten Luftangriffen werden ganze Städte in Schutt und Asche gelegt. In Karlsruhe findet ein grosser Angriff von der Royal Air Force im September 1942 statt. 73 Menschen sterben und 711 werden verletzt und noch viele mehr tragen bleibende Schäden davon, wie jetzt eben zum Beispiel auch der Franz F. Und in der Schweiz und in Basel auch ist der Krieg spürbar, natürlich, auch in den Nebenschauplätzen. Und so einen Nebenschauplatz habe ich mir für die Einordnung heute ausgesucht. Im Februar 1942 spielt zum Beispiel die Schweizer Nationalmannschaft kurioserweise in Wien gegen das Deutsche Reich. Und die Schweiz gewinnt den Match 2-1 und die beiden Goalschießer Rudolf Kappenberger. Das war ein Spieler vom FC Basel und nebenbei ein Student von der Zahnmedizin. Die Schweizer Spieler, die aufgeboten werden, um den Match zu spielen in Wien, die kriegen mit dem Aufgebot vom Verband Informationsschreiben, ein 7-seitiges, das zur Vorsicht mahnt. Dort wird ihnen gesagt, dass man politische Diskussionen auf dieser Reise um jeden Preis vermeiden sollte. Es ist die Rede von Wänden, die Ohren haben, und man wüsste ja nie, was gegenüber für eine politische Auffassung haben. Die Zeitungen interessiert das Spiel nur am Rand und auch der Torschütz Kappenberger hängt seine Nationalmannschaftskarriere nur ein Jahr später an den Nagel und arbeitet ab dann als Zahnarzt, also auf dem Beruf, den er ausgebildet ist. Sein Fußballtrikot haben wir zeigen in der Sonderausstellung Grenzfälle von 2020 bis 2021. Das war jetzt ein langer Ausflug. Jetzt will ich gerne zurückkommen zum Fall, Katja. Erzähl mir und uns, wer ist der Franz F., der den Fliegerangriff in Karlsruhe erlebt?
Der Franz F. ist Bäcker. Er ist 1905 geboren und bei dem dramatischen Luftangriff in Karlsruhe war er also 37 gewesen. Er lebt damals mit seiner Frau und den 7 gemeinsamen Kindern dort und betreibt eine Bäckerei. Es läuft aber nicht gut für die Familie, weil der Franz F. bei den deutschen Behörden negativ auffällt. Und zwar nicht erst in Karlsruhe, sondern auch schon in Mainz, wo sie kurz vorher noch gewohnt haben. Dort hat sich der Franz F. besonders mit dem Bürgermeister angelegt, weil man seine Bäckerei boykottiert hätte. Die Ehefrau sagt später, das sei aufgrund von Diskriminierung gewesen, weil der Franz F. Schweizer ist. 1941 wird die Familie dann wegen dem Streit sogar aus Mainz ausgewiesen. Der Franz F. zieht mit der Familie dann also eben nach Karlsruhe. Und dort bringt der Luftangriff dann das Fass völlig zum Überlaufen und der Franz F. schreibt Brief an die Regierung und wird im Anschluss von der Gestapo verhaftet.
Wir haben auch schon ganz am Anfang von dieser Haft gehört und seitdem frage ich mich, was kann der Brisanz in dem Brief geschrieben haben, dass das dann gerade so eskaliert?
Es müssen heftige Vorwürfe gegen die Regierung sein. Die Ehefrau sagt später in der Psychiatrie aus, dass der Franz F. in einem Brief Adolf Hitler als Katastrophenpolitiker bezeichnet hätte.
Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das war damals eine absolut gefährliche Aussage. Wir haben es gehört, er wird also verhaftet von der Gestapo. Wie geht es mit ihm weiter?
Er ist 8 Wochen in Haft und sein Zustand muss dort so schlecht sein, dass er sogar einen Suizidversuch macht. Er fügt sich diverse Schnittwunden am Kopf und an den Handgelenk zu. Und nach diesen 8 Wochen stellt ihn die Gestapo an die Schweizer Grenze bei Lörrach.
Weil er ja Schweizer ist. Das heisst, man schiebt ihn also ab. Und dann reist er von dort aus weiter nach Appenzell in seinen Heimatkanton und wird von dort aus aber sehr schnell in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.
Genau, er wird im November 1942 in die Privatklinik Littenheit im Kanton Thurgau eingewiesen. Die Klinik gibt es übrigens bis heute. Dort kommt also der Franz F., er wird allerdings dann schon nach 3 Monaten wieder entlassen. Unterdessen ist aber auch seine Familie in die Schweiz nachgereist und sie beziehen zusammen eine Notwohnung bei der evangelischen Gemeinde Krishona.
Und die Krishona, die kennt man wohl wegen dem Fernsehturm oder weil man dort vielleicht mal anwandert. Das ist ein ganz schönes Fleckchen Erde und sie ist ja wirklich auch nicht weit. Die Krishona-Gemeinde, die dort oben ist, ist aber noch ein bisschen älter als der Fernsehturm. Von 1840 bis 2019, also eigentlich wirklich bis gerade erst, ist die Krishona-Gemeinde eine internationale evangelische Gemeinde in pietistischer Tradition. Und seit 2019 ist dort das theologische Seminar St. Krishona mit 3 Bachelorstudiengängen in Theologie und sie haben auch Online-Kurs. Das mit den Online-Kursen ist aber am Franz F. Wurst gewesen, das hat es auch gar noch nicht gegeben. Die Menschen von der Krishona-Gemeinde haben jetzt also die Familie von Franz aufgenommen.
Die haben sie aufgenommen, weil sie auch schon vorher Kontakt miteinander hatten. Das liegt daran, dass die Familie F. auch sehr religiös war. Die Gemeinde Krishona und die Religion werden eine sehr wichtige Rolle in diesem Fall spielen. Der Franz F. hat nämlich eine sogenannte katatonische paranoide Schizophrenie. Die Diagnose kriegt er sehr, sehr schnell. Und die Religion kommt in seinen Wahnvorstellungen immer wieder vor. Es geht dort sehr viel um Gnade, um Vergebung, aber auch um Schuld.
Jetzt haben wir da also das erste Mal eine Diagnose gehört. Auch er hat eine Schizophrenie und wir haben da jetzt einen ziemlich deutlichen Auslöser, oder? Also es ist, für mich klingt es so, als hätte sein Kriegstrauma zu dieser schizophrenen Erkrankung geführt.
Nein, also die dramatischen Erlebnisse im Krieg, die haben einen Schub ausgelöst. Man geht aber davon aus, dass die Krankheit vorher schon herum war. So deutet das die Fachleute in der Litterheit. Und so berichtet sie das auch am Missionslehrer von der Krishona-Gemeinde. Sie schreiben beim Austritt von Franz F. ein Attest über ihn, wo sie der Gemeinde übergeben, um seinen Zustand einschätzen und auch eine Prognose machen. Und diese Prognose, die fällt ziemlich düster aus. Die Leute aus der Litterheit rechnen nämlich sehr fest mit einem Rückfall. Und so kommt es dann auch. Der Missionslehrer der meldet der Fried Matt nur rund ein halbes Jahr später, dass der Franz F. schon wieder stationär in eine Klinik gehöre, weil er sich im Kohlenkeller auf der Krishona verstecke und ständig meine, seine Kinder seien vergiftet und seine Frau sei krank. Am 14. Oktober 1943 bringt die Ehefrau, der Franz F., dann in die Basler Fried Matt.
14. Oktober 1943. Mit verlorenem Lächeln lässt sich Patient ins Besuchszimmer führen, währenddem seine Frau kaum die Tränen zurückhalten kann. Es handelt sich um einen bleichen, schlanken, großgewachsenen Mann mit etwas vergrämten Gesichtszügen. Er gibt in höflicher Weise, aber deutlich ausweichend, unaufrichtig und verlegen Auskunft. Er zeigt auch stereotyp wirkende, nicht verständliche Grimassen. Er gibt an, er habe die letzten Tage schlecht geschlafen. Es sei innerhalb des Gemütes zu einer Explosion gekommen. Er habe einen anderen auf die Backe geschlagen und dann geglaubt, er kriege sie zurück. Auf die Frage, wer der andere sei, meinte er vieldeutig «der Zahlende». Dieser habe aber nicht christlich gehandelt. Er stecke ihn jetzt ins Irrenhaus. Die Frage nach Verfolgungen und Angstzuständen wird vom Patienten empathisch, aber mit deutlicher innerer Spannung negiert. Patient ist zeitlich und örtlich orientiert, verabschiedet sich etwas formell von seiner in Tränen aufgelösten Frau und lässt sich ohne Widerstand ins Bad und dann auf E1 führen.
Da hört man jetzt raus, dass der Franz F. wirklich sehr verwirrt ist. Und man spürt auch etwas von dem Verfolgungswahn, den er hat. Und mittlerweile, nach 9 Folgen, kenne ich die Abläufe in der Psychiatrie ja ein bisschen. Und ich vermute, als nächstes wird man in der Fried Matt jetzt Untersuchungen mit ihm gemacht haben. Man untersucht seinen körperlichen Zustand. Man bringt auch einiges über seine Familienerfahrung. Und da geht es ja in einem ersten Schritt immer auch um die Vererbung von psychischen Krankheiten.
Genau, so hat man das bei ihm auch gemacht. Und der Aspekt von der Vererbung ist bei ihm tatsächlich sehr spannend. Dort steht nämlich viel, was im Zeitverständnis zu seinem Krankheitsbild passt. Es geht fast so weit, dass, wenn man das liest, man so ein bisschen das Gefühl hat, dass da der Ursprung von seiner Krankheit liegt. Ich möchte da rasch aus meinen Notizen vorlesen. Da steht zum Vater von Franz F. zum Beispiel: Genussmensch, oft betrunken, brutal, schlug Frau und Kinder. Beim Grossvater von Franz F. geht es dann so weiter. Das heisst unter anderem, hat getrunken, brutaler Egoist. Und dann wird es sehr spannend, es geht auf die Mutterseite auch noch. Zu der Mutter von Franz F. heisst es dann, und ich finde das eine sehr spannende Formulierung, auch bezüglich Rollenbilder, Dulderin und Trägerin. Und dann kommt aber auch noch ihr Vater dran und auch bei dem heisst es, habe getrunken und untreu.
Dort zeichnet sich also ein Bild ab von einer Art Männerdynastie, die trinkt und gewalttätig ist. Das ist ja der Franz F. aber eigentlich nicht.
Mit Alkohol hat er kein Problem gehabt, nein. Aber gewalttätig wird auch er tatsächlich immer wieder. In seiner Psychiatrieakte hat sogar auf dem Umschlagblatt auf der Innenseite eine Notiz als Warnung. Dort steht «Gefährlich, Entlassung nur gegen Revers». 1943 bis 1944 wiederholte impulsive Angriffe auf Angehörige, Pflege, Ärzte, ständig schwer gespannt und drohend.
Wir haben das auch schon besprochen. Eine psychische Erkrankung heisst natürlich nicht, dass Menschen automatisch gewalttätig werden. Und das ist ein Stigma, das ihnen anhängt. Ich habe dazu einen Bericht gelesen von der Uni Zürich aus dem Jahr 2022. Da trägt der sehr selbst erklärende Titel «Psychische Störungen und Gewalt». Und der Bericht liefert ziemlich spannende Zahlen. Zum Beispiel liegt in der Normalbevölkerung das Risiko, gewalttätig in Erscheinung zu treten, bei 1 zu 12'000. Und bei Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung bei 1 zu 2'000. Das heisst, gleichzeitig vor 2'000 Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung werden 1.999 nie gewalttätig. Heute reden wir aber eben über jemanden, der gewalttätig wird, also eben über den einen von diesen statistisch gesehen 2'000 Menschen.
Du sagst es, wir reden natürlich auch generell über sehr heftige Fälle. Das muss man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen. Und vielleicht kann ich das auch noch ein bisschen besser einordnen bezüglich dem Auswahlprozess von diesen Akten, die wir brauchen. Zuerst einmal kommt man an die Psychiatrieakten nicht ganz so einfach dran. Das sind ja sehr sensible Daten und für so ein Projekt wie unseres braucht es da auch spezielle Bewilligungen. Anschauen darf man da selbst ohne so eine Bewilligung sowieso nur die Akten, die schon freigegeben sind, weil sie genug alt sind.
Genug alt, das heisst in unserem Fall, dass seit der Geburt von der entsprechenden Person schon mindestens 100 Jahre müssen vergangen sein.
Richtig, aber auch dann kann man nicht einfach ins Archiv reinspazieren und in einem Regal stöbern. Man bestellt Akten online und man kriegt dann auch nur wenige aufs Mal in einen Lesesaal gebracht, wo man dann unter Aufsicht die kann anschauen kann. Man muss also eigentlich als Nutzerin schon wissen, nach was man sucht, bevor man die Unterlagen überhaupt je gesehen hat. Das macht es auch so schwierig zu recherchieren im Archiv. Und das liegt wiederum auch daran, dass es einfach eine unglaubliche Masse an Akten gibt, die zur Verfügung stehen. Jetzt zum Beispiel Psychiatrieakten im Staatsarchiv Basel-Stadt. Das sind über 20'000 Dossiers, die es da gibt. Und die haben jeweils dann wieder dutzende Seiten. Also da kann man sich vorstellen, was für eine Anzahl man da hat und wie viel Material das ist. Das heisst, wenn man überhaupt etwas möchte finden, dann braucht man Suchkriterien. Und ich habe da einerseits jetzt für den Podcast ganz willkürlich Akten bestellt und dann von denen ausgesucht. Und andererseits haben wir schon für die Ausstellung bewusst nach Fällen gesucht, wo besonders viele Therapien drin vorkommen. Und dementsprechend sind das dann auch relativ schwere Fälle, die wir darüber reden. Also so viel vielleicht zur Einordnung des Materials.
Und die Geschichte von Franz F. ist ein schwerer Fall. Jetzt wissen wir, dass der Franz F. in die Friedmatt eingetreten ist. Es ist sein zweiter Klinikaufenthalt. Und sein Wahn geht es so weit, dass er auch gewalttätig wird. Und auch das haben wir schon ganz kurz gehört. Er ist ja auch schon gegen sich selber gewalttätig geworden. Da hat es doch den Suizidversuch gegeben, der Gestapo Gefangenschaft.
Ja, und von dem Suizidversuch, da trägt er auch Narben davon. Die hat man bei seinen körperlichen Untersuchungen in der Friedmatt auch so bemerkt und dokumentiert. Er hat alte Schnittwunden am Kopf, bei den Ohren, im Gesicht und auch an den Handgelenken. Seine Frau sagt aus, er hat ihr gesagt, er hätte das gemacht, weil er die Stimme nicht mehr ausgehalten hat in der Haft. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Stimmen im Kopf gemeint sind, also hat er auch in dieser Haft schon halluziniert. Der Wahn von Franz F. gefährdet das Zusammenleben auf der Gemeinde Krishona und auch seine eigene Familie immer wieder. Er greift Menschen an, teilweise völlig aus dem Nichts, weil er die Personen dann irgendwie in etwas verwickelt sieht und umgekehrt ist er auch gegenüber der Ehefrau gewalttätig. Sie berichtet auch von sexualisierter Gewalt in der Ehe. Und es sind die beiden Sachen, der Wahn und Gewalt, die dann immer wieder zu Einweisungen in der Psychiatrie führen. Der Franz F. wird nämlich insgesamt 6-mal in die Friedmatt eintreten und das im Zeitraum von 5 Jahren.
Wir haben das Zitat zum ersten Eintritt gehört und sind ja eigentlich immer noch ganz am Anfang der Krankheitsgeschichte im Oktober 1943. Der Franz F. kriegt die Diagnose, eben die katatonische paranoide Schizophrenie und ist stark wahnhaft und aggressiv. Wie geht man mit dem um in der Klinik und wie verhält er sich dort?
Es fällt auf bei dem Fall, dass man bei ihm sofort Therapien startet. Schon 4 Tage, nachdem er eintritt, startet man eine Insulinkur. Und von diesen Insulinkuren wird er auch noch sehr, sehr viele durchmachen.
Von dieser Insulinkur haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Zum Beispiel in der 6. Folge bei der Martha S., wo das Insulin jetzt vielleicht noch am ehesten genützt hat, aber das ist auch bei ihr nicht wirklich eine langfristige Therapie gewesen.
Das ist beim Franz F. sehr ähnlich. Also die Insulinkuren werden auch nicht eingesetzt mit dem Ziel, da wirklich eine langfristige Therapie zu machen, sondern es geht eigentlich mehr um einen Beruhigungseffekt, den man darauf hofft. Und trotzdem ist der Franz F. aber auch in der Klinik nach wie vor ein schwieriger Patient und seine Aggressivität bleibt das Hauptproblem. Es kommt immer wieder zu Angriffen auf das Personal und auch auf andere Patienten. Und zudem wehrt sich der Franz F. sehr gegen die Behandlungen, sowohl gegen das Insulin als auch gegen die Elektroschocktherapie, die man bei ihm beim zweiten Aufenthalt dann startet.
28. August 1944. Bis jetzt 3 stark positive Elektroschocks. Patient ist am Nachmittag nachher besser aufgelockert, weich, fast leicht depressiv, klagt etwas über Kopfschmerzen und Müdigkeit. Mit der Durchführung der Elektrokur ist er gar nicht einverstanden, hat dies dem Arzt finster und drohend gesagt. Fortsetzung der Insulin- und Elektroschockkur. Am Tag darauf bedrohte er in der leichten Insulinbenommenheit Fräulein Dr. K. auf ähnliche Art und schlug nach dem Erwachen den Pfleger E. derart, dass dieser sich in Behandlung begeben musste. Später hat Patient geäußert, dass er eigentlich die Referentin gemeint habe. Er wurde dann nach E2 versetzt, ließ sich aber auch hier nicht halten, da er bei der Visite wie ein wildes Tier um die Referentin herumlief. Ist nun in Einzelzimmer von E2. Da die Elektroschockbehandlung nach einigen wenigen Schocks infolge des Widerstrebens des Patienten aufgegeben werden musste, machen wir jetzt den Versuch, ihn mit starker Benommenheit zu behandeln. Er braucht 228 E, hat seither allabendlich Temperaturen über 38 Grad, ohne besonderen körperlichen Befund. 14. Juni 1945. Heute Morgen ist mit einer Insulinkur begonnen worden. Patient sträubt sich sehr gegen die Kur. Legte sich heute Morgen nach der Insulininjektion splitternackt auf den Boden. Kam heute noch nicht bis zur leichten Benommenheit. Verweigerte Tee- und Nahrungsaufnahme, musste sondiert werden. War sehr gespannt, aggressiv. Die Sondierung machte die Hilfe von 5 Personen notwendig. Wird in die Insulinabteilung gebracht, kommt bis jetzt erst in leichte Insulinbenommenheit.
Man hört jetzt einerseits raus, wie gefährlich der Franz F. ist und andererseits aber auch, dass er umgekehrt sehr viel Zwang muss erleben. Und das scheint mir ein bisschen ein Teufelskreis zu sein, was sich ja doch auch bei ihm jetzt über mehrere Jahre und mehrere Aufenthalte hinzieht.
Das ist so. Und die vielen Aufenthalte in der kurzen Zeit, die zeigen ja auch, dass er zu wenig nachhaltig hat können behandelt werden. Teilweise wird er auch entlassen, obwohl die Leute in der Friedmatt davon abraten. Zum Beispiel auf Wunsch von der Frau, wo sie mit dem 8. Kind schwanger ist, bei seinem 3. Klinikaufenthalt. In dieser Krankengeschichte ist auch immer wieder spürbar, wie sehr in Not eben insbesondere die Ehefrau ist. Sie kämpft um Geld und Unterstützung und sie kämpft letztlich um ihre Existenz, muss man sagen.
30. August 1944. Während der Aufenthalte auf der Friedmatt war der Patient zu Zeiten sehr gespannt und gefährlich, wurde täglich gegen den Arzt, beruhigte sich aber im Verlauf einer längeren Insulinkur. Auch jetzt besteht wieder ein neuer Schub. Der Patient weigert sich weiterhin, notwendige Schriftstücke zu unterzeichnen, sodass für seine Familie, Frau und 7 Kinder, großer Schaden entsteht. Wir möchten Sie daher bitten, in Anbetracht der dringenden Umstände, dem Patienten die Handlungsfähigkeit sofort zu entziehen und ihm einen Beistand zu geben. Patient selbst sieht während des schizophrenen Schubes die Notwendigkeit vormundschaftlicher Maßnahmen nicht ein. Er ist außerdem so gespannt, selbst und allgemein gefährlich, dass eine Einvernahme durch die Vormundschaftsbehörde ärztlicherseits zu widerraten ist, zumal die Mitteilung der bevorstehenden vormundschaftlichen Maßnahmen ihn stark erregt hat und neue Wahnideen erzeugt. Mit der Bitte um beförderliche Erledigung.
Das Zitat, das wir hier gerade gehört haben, das stammt vom Direktor von der Fried Matt und es ist gerichtet an die Vormundschaftsbehörde. Das wäre heute die KESB, die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Und die Not von der Familie ist tatsächlich gross, vor allem weil sie so sehr auf die väterliche Autorität angewiesen sind.
Genau, das ist die Schwierigkeit, ja. Wenn man die Akte in der Hand hat, dann macht einem das einmal wirklich auch hibbelig. Also ich habe das immer sehr frustrierend gefunden beim Lesen, wenn man merkt, wie die Frau immer wieder am Mauer rennt, weil der Franz F. einfach aus seiner Krankheit raus einmal die Unterschriften nicht gibt und auch das ganze Vermögen verwaltet und dann zum Beispiel irgendwo Geld spendet, wo sie nicht haben. Und umgekehrt aber staatliche Unterstützungsgelder, wie zum Beispiel Kindergeld, aus seinem Verfolgungswahn aus einem Partout nicht annehmen. Das ist wirklich tragisch, wenn man das liest.
Ja, das ist es wirklich. Aber irgendwann gibt es dann endlich den Beistand.
Zum Glück gibt es den irgendwann, ja. Der Franz F. willigt dann ein und er soll dann dazu gesagt haben, wenn man ihn hier schon für einen Narren ansehe, so sei es ja logisch, dass er einen Beistand brauche.
Was mich ja wirklich auch beeindruckt hat, ist, dass das Ehepaar ja schon 7 Kinder hat und jetzt ein 8 unterwegs ist. Und die Frau ja eigentlich die meiste Zeit allein ist mit diesen Kindern.
Das ist richtig. Und mit dem 8. Kind ist dann aber auch für sie wirklich eine Grenze erreicht. Während der 8. Schwangerschaft, Ende 1945, schlägt sie vor, dass man doch bei ihrem Kaiserschnitt, der sowieso geplant ist, gerade auch noch eine Sterilisation bei ihr könnte vornehmen.
Das ist ein radikaler Vorschlag und ich kann es aber trotzdem den Umständen entsprechend nachvollziehen, weil ich stelle mir auch vor, dass gerade die Kriegsjahre haben nicht viel Geld gehabt, hat irgendwie auch mit Lebensmittelmarken auch in der Schweiz versucht durchzukommen. Vieles war rationiert gewesen. Darum kann ich das sehr gut nachvollziehen. Trotzdem will ich wissen, wie reagiert man in der Fried Matt auf ihren Vorschlag?
Man versteht ihre Überlegungen. Vor allem aus den sozialen Gründen, weil sie eben so belastet ist, eben mit diesen 7, bald 8 Kindern, die sie ja dann muss pflegen, wie du sagst. Und gleichzeitig fehlt ja eben der Ehemann für die Unterstützung. Interessanterweise finden dann aber die Fachleute in der Fried Matt, dass es doch eigentlich viel sinnvoller wäre, den Mann statt sie zu sterilisieren.
30. November 1945. Die Frau ist jetzt wiederum zum 8. Mal schwanger im 8. Monat. Die Frau hat unseren Rat nachgesucht, weil bei der zu erwartenden Schnittentbindung eine Sterilisation gleichzeitig durchgeführt werden könnte. Eine Tubensterilisation ist in diesem Fall aus den verschiedensten Gründen dringend indiziert. Die Ehefrau ist durch die ständige Geisteskrankheit des Mannes und durch die Erziehung der 7 Kinder und die sehr schwierigen finanziellen Verhältnisse körperlich und seelisch stark beansprucht. Die eugenische Indikation für die Tubensterilisation erscheint uns von sekundärer Wichtigkeit. Immerhin finden sich unter den Vorfahren des Mannes Trunksucht, Geistesschwäche und Psychopathie. 2. Dezember 1945. Vom medizinischen Standpunkt wäre natürlich die Sterilisation des Patienten mehr angezeigt als die Sterilisation seiner Frau, die übermüdet ist, angeblich herzkrank und an Krampfadern leidet. 10. April 1946. Der Unterzeichnete erklärt sich damit einverstanden, dass bei ihm eine Operation durchgeführt wird, welche für alle Zukunft verhindert, dass er Kinder bekommen kann. Sterilisation. Er wurde über die Bedeutung dieses Eingriffes und deren Folgen und die Art der Operation genau unterrichtet. 13. April 1946. Der Patient hat sich endlich entschlossen, sich sterilisieren zu lassen und die Erklärungen unterschrieben. Er hat auffallend gut reagiert, sagt, dass er das mache, um seiner Frau zu helfen, behauptet aber, er würde kein Mann mehr sein und habe Angst, er werde impotent. Es wird beschlossen, ihn ambulant zu operieren, wie das schon bei anderen Patienten geschah. Die Frau unterzeichnete auch die dazugehörigen Erklärungen. Nach telefonischer Rücksprache mit der chirurgischen Poliklinik wird die Operation am Mittwoch, 19.04.1946 stattfinden.
Jetzt sterilisiert man also der Franz F. Dass man das jetzt bei ihm macht und nicht bei ihr, obwohl sie das von sich aus angeboten hat, hat das etwas mit seiner Krankheit zu tun?
Ich denke, im weitesten Sinne schon. Respektive hat es wohl vor allem mit seinem krankhaften Verhalten zu tun. Ich meine damit vor allem seine Aggressivität, die ja eben auch zu sexualisierter Gewalt führt. Und in diesem Zusammenhang liegt sein Zeitverständnis dann näher, ihn zu sterilisieren mit der Hoffnung, dass das seine sexuelle Triebhaftigkeit in Anführungszeichen könnte stoppen. So erkläre ich mir das einmal, ausgehend von dem, was wir haben.
Von dem Zitat, das wir jetzt gerade gehört haben, habe ich jetzt auch geschlossen, dass man der Frau einfach nicht noch mehr wollte zumuten mit so einer Operation, wie sie ja eben auch körperlich schon so angeschlagen ist.
Das bleibt die einzige offizielle Erklärung, die wir haben in diesem Fall, ja. Aber der Versuch, mit der Sterilisation von Franz F. seinen krankhaften Sexualtrieb und Gewaltbereitschaft unter Kontrolle zu bringen, der scheitert. Der Franz F. wird nämlich nur etwa 2 Monate nach der Sterilisation das 5. Mal wieder interniert, weil er versucht hat, ein Dienstmädchen auf der Krishona zu vergewaltigen. Und man kann sich jetzt vorstellen, wie die Stimmung in dieser Gemeinde gewesen sein nach dem Vorfall und wie das die Familie auch wieder trifft. Es tut sich auf jeden Fall immer mehr Unmut kund gegenüber der Unterbringung von Franz F. in der Gemeinde.
Das ist wirklich schrecklich. Das heisst, die Sterilisation hat zumindest in Bezug auf sein Verhalten nichts gebracht. Ich möchte aber noch einen kurzen Moment beim Thema Sterilisation bleiben. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr sagen zu dem Eingriff bei Frauen und Männern im Rahmen der Psychiatrie? Weil es ist doch ethisch sehr ein sehr schwieriges, herausforderndes Thema. Und ich vermute, das ist auch in der historischen Forschung immer wieder etwas, was man anschaut.
Du machst ein riesen Fass auf damit. Mega spannendes Thema. Aber was ich zu dem Zeitpunkt kann sagen, ist, Fried Matt ist in den 1940er Jahren, also in der Zeit, wo wir da mit dem Franz F. sind, verantwortlich gewesen für Gutachten. Und zwar eine riesige Zahl an so offiziellen Gutachten, die sie ausgestellt hat. Und das sind 500 jährlich gewesen, über 500 jährlich, wo da rausgegangen sind.
Also zum Beispiel ein Gutachten über den psychischen Zustand von jemandem in einem Gerichtsfall?
Zum Beispiel. Oder eben Gutachten, wo es um Abtreibungen geht und auch um Sterilisationen.
Und über die Sterilisationen, über die hat man in der Psychiatrie entschieden?
Man hat einmal eine Beurteilung gemacht und dann eine Empfehlung ausgesprochen, ja. Und Abtreibung und Sterilisation, die sind da historisch gesehen eben durchaus verwachsen. Gewisse Frauen, die wegen einer ungewollten Schwangerschaft ein Gutachten für eine Abtreibung haben müssen machen, die hat man dann im gleichen Zug dazu aufgefordert, sich doch gerade auch noch sterilisieren zu lassen. Und diesbezüglich muss man sicher von systemischer Gewalt reden, also in Bezug auf den Druck, den die Beamten da ausgeübt haben auf die Frauen und natürlich auch überhaupt von diesen ganzen Abläufen her.
Mir kommt hier sofort die 6. Folge von diesem Podcast in Sinn über Martha S. Weil in ihrem Fall ist sie ja ziemlich ähnlich. Sie ist wiederholt schwanger und im Rahmen von der Abtreibung schlägt man ihr dann auch gerade noch voll eine Sterilisation vorzunehmen.
Genau, dort haben wir so einen Fall, wo die Patientin dann letztlich auch zustimmt. Und dort wird es dann sehr schwierig, rückblickend irgendwie darüber zu urteilen, inwiefern das jetzt da trotzdem Druck die wichtigste Rolle gespielt hat. Es gibt aber auch Krankengeschichten, die zeigen, dass der Wille der Frauen durchaus einmal auch respektiert worden ist. Es gibt überlieferte Fälle, wo Frauen, die sich nicht haben wollen sterilisieren lassen, das gesagt haben und das ist akzeptiert worden. Aber lass uns zurück zum Franz F. gehen. Wir haben schon von 5 Eintritten gehört. Es gibt insgesamt 6 und dazwischen passiert sehr viel. Er wird nämlich auch mehrfach nach St. Gallen und in Thurgau in Kliniken überwiesen. Und man probiert weiterhin auch sehr drastische Therapien bei ihm. Darunter auch die Malaria-Therapie, die wir aus der 4. Folge von diesem Podcast schon kennen.
Und ich bin jetzt auch schon seit 8,5 Folgen dabei und kann darum jetzt roten und rot, dass das alles auch nicht hilft, irgendwie.
Nein, leider kaum. Also sein Zustand, der bleibt auch bis im 6. Aufenthalt noch so schwierig, dass ihn die verschiedenen Kliniken regelrecht zueinander zuschieben.
16. Juli 1948. An die Direktion der Heil- und Pflegeanstalt Friedmatt, Basel. Sehr geehrter Herr Direktor, das Armensekretariat Appenzell-Innerrhoden frug uns an, wegen der Aufnahme eines Franz F., der gegenwärtig bei Ihnen untergebracht ist. Offenbar war er früher im Asyl Wiel gewesen und wurde nach Leukotomie entlassen. Da der Patient ziemlich aggressiv und wachsalbedürftig zu sein scheint, hatten wir die Aufnahme abgelehnt mit dem Hinweis, dass wir so schwierige Patienten nicht aufnehmen können und er im Asyl Wiel besser untergebracht sein werde. Die oben erwähnte Stelle hat nun erneut telefonisch angerufen und erwähnte einen Brief von der Ehefrau, laut welchem der Oberpfleger ihrer Anstalt äußere, dass eine Rückverlegung nach Wiel für den Patienten höchst belastend und schädlich sein werde und es im Interesse seiner Heilung besser sei, ihn nicht nach Wiel, sondern zu uns zu verlegen. Wir wären Ihnen dankbar für eine kurze Orientierung, ob Sie die Verlegung in eine andere Anstalt als Wiel wirklich befürworten und ob der Patient auch ohne Wachsaal gehalten werden kann. Mit bestem Dank für Ihre Bemühungen und vorzüglicher kollegialer Hochachtung, der Chefarzt Asyl Littenheit, Dr. Meyer. 18. Juli 1948. An die Direktion des kantonalen Asyls Littenheit, Kanton Thurgau. Sehr geehrter Herr Kollege, besten Dank für Ihren Brief vom 16. des Monats. Wir hätten unseren Patienten Franz F., der seinerzeit im Burg Hölzli leukotomiert wurde und anschließend in Wiel interniert war, gerne zu Ihnen verlegt, weil er sich offenbar in der Anstalt Wiel nicht wohlgefühlt hat. F. ist aber immer noch als aggressiv zu bezeichnen und muss dauernd bewacht werden. Unter diesen Umständen begreifen wir sehr gut, dass Sie ihn nicht haben aufnehmen können. Da in Herisau und in Pirminsberg kein Platz für ihn frei war, haben wir F. gestern schließlich doch wieder nach Wiel verlegt. Sollte er sich in den nächsten Monaten so verändern, dass er nicht mehr dauernd überwacht werden müsste, käme dann vielleicht doch noch eine Überführung zu Ihnen nach Littenheit in Frage. Mit kollegialen Grüßen, Professor Stähelin.
Zu diesem Zeitpunkt ist der Franz F. 43 Jahre alt und sein sechster und letzter Aufenthalt in der Friedmatt endet mit einer erneuten Verlegung in die Klinik in Wiel. Ist das in dem Fall auch das Letzte, was wir von seiner Geschichte wissen?
Nicht ganz. Franz F. seine Geschichte ist da noch nicht ganz auserzählt. Sie nimmt nämlich nach einer Lücke von rund 13 Jahren nochmal eine spannende Wende. 1961 erreichte Franz F. nämlich ein Schreiben. Und dort drin gesteht man ihm zu, dass seine Krankheit durch den Krieg ausgelöst worden sei und er darum Anspruch auf Schmerzensgeld vom deutschen Staat hege.
Das heisst, dass in den 1960er Jahren mit der fortlaufenden Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen jetzt auch für Franz F. und auch für seine Familie die offizielle, sagen wir, Anerkennung kommt, dass seine psychische Krankheit unter das fällt, was man heute würde als posttraumatische Belastungsstörung bezeichnen. Und in dem Fall endet so die Geschichte von Franz F. Mehr wissen wir nicht über ihn. Wir wissen nicht mehr über seine Familie und wie es ihnen weitergegangen ist. In der Friedmatt war er auf jeden Fall nicht mehr gewesen. Und wer weiß, ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass es besser geworden ist. Und zwar für alle Beteiligten. Und so sind wir am Ende von dieser Folge und wir sind am Ende von dieser Podcast-Serie «Verrückt normal» angekommen. Und ich frage dich darum ein allerletztes Mal, Katja, was nimmst du von dieser Fallgeschichte mit?
Ich habe das Gefühl, ich sage immer das Gleiche, aber es ist ein heftiger Fall. Also es ist, ich habe es da besonders schwierig gefunden, nicht zu emotional zu werden beim Recherchieren und Aufarbeiten, weil es auch um die häusliche Gewalt wieder geht, um sexualisierte Gewalt. Und ja, irgendwie ist mir das sehr eingefahren, dass der Mensch so gewalttätig ist und so gefährlich ist. Und gleichzeitig sieht man ihn ja dann halt gleich auch natürlich als kranke Person und als jemand, wo man auch nicht helfen kann. Also auch da wieder, oder? Man probiert alles Mögliche. Und irgendwie hat man das Gefühl, so viel ändert sich nicht. Und gleichzeitig ist etwas, was ich da sehr mitnehme, ist die grosse Frage, wie hat der nachher weitergelebt? Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, wie das nachher soll gut gegangen sein. Und ich weiß auch nicht, es ist gut möglich, dass er tatsächlich gar nicht mehr so wirklich in die Familie zurückgekommen ist, weil er ist ja zuletzt dann auch wieder in einer Klinik, einfach nicht zu Basel. Und das ist etwas, was mich begleiten wird. Also wie ist das letztlich wirklich dann weitergegangen? Wie ist das bei dir? Was nimmst du von dieser allerletzten Folge mit?
Also bei mir ist es auch etwas ähnlich. Es ist für mich immer so, natürlich ist es tragisch, wenn jemand in der Klinik stirbt, aber es ist für uns, um dann den Fall abschließen, irgendwie klar. Man weiß jetzt aber in dem Fall halt nicht, wie es weitergegangen ist. Und das würde mich dann halt schon wundern, ob es irgendwie dann wieder besser geworden ist oder ob er dann vielleicht auch in Kontakt gekommen ist mit den ersten Psychopharmaka oder gar nicht, ob das genützt hat. Ja, irgendwie bleibt so eine, keine Ahnung, so eine Gewunder übrig, wo ich aber natürlich dann auch, wo ich dann natürlich seine Persönlichkeitsrechte so weiter respektiere, dass ich das überhaupt nicht würde weiterverfolgen. Jetzt eben ist das die allerletzte Folge gewesen, und da können wir vielleicht gerne noch einmal ganz kurz ein Spürchen grösser denken, und darum frage ich dich jetzt einmal ganz allgemein und ganz unvorbereitet, was nimmst du mit von dieser ganzen Reise, von dieser ganzen Reise durch die Psychiatrie-Geschichte in diesen 9 Folgen?
So viel, irgendwie. Es ist nicht ganz einfach, das zu formulieren. Also ich nehme ganz viele Bilder mit. Wir haben es auch schon von dem gehabt. Das ist mir einmal immer so gegangen, dass ich in diesen Geschichten haben sich immer bei mir gerade so Bilder ergeben im Kopf, wenn ich das erzählt habe. Oder auch beim Lesen natürlich im Archiv und so. Man hat irgendwie so wie so zusammengestückelt, halt so kurze Filme aus diesen Leben, irgendwie, die sich da so ergänzt und wo wir natürlich auch konstruieren. Das ist der andere spannende Punkt, den ich auf jeden Fall wieder mitnehme. Es war sehr spannend für mich, um wieder zu merken, so vom Schaffen mit diesen Akten, wie unglaublich schwierig das ist, da irgendwie nicht zu emotional zu werden und irgendwie sich immer wieder daran zu erinnern, dass wir es mit historischen Akten zu haben und wer die geschrieben hat und in welchem Kontext, oder? Dass wir, dass wir da eine Geschichte erzählen, die schon andere zuerst aufgeschrieben haben und so weiter. Also die Schwierigkeiten, die es da einfach methodisch auch gibt, die sind mir wieder sehr bewusst worden, auch bezüglich Zahlen. Das habe ich auch wieder mitgenommen. Ich mag sie immer noch nicht. Ich finde sie sehr spannend, aber ich habe mir ja immer in die Haare zerrauft, wenn du wieder Zahlen hast wollen wieder mal gemerkt, wie anspruchsvoll das ist und gleichzeitig auch, wie viel man mitnimmt, wenn man es trotzdem versucht. Ja, vielleicht zurückgefragt, was nimmst du mit von dieser ganzen Reise? Wie ist das für dich gewesen? Was wird da bleiben?
Es ist ja ein Thema, wo ich mich privat oder auch beruflich noch nie damit auseinandergesetzt habe, die Geschichte von der Psychiatrie. Und in dem Sinn bin ich sehr unvoreingenommen an das angegangen und ich kann wirklich sagen, ich habe mega, mega viel gelernt und sehr viel gelernt. Eben einerseits natürlich über die Geschichte von der Psychiatrie, über die Menschen damals, aber auch wirklich über die Zeit und einfach über auch die Geschichte von Basel, weil es zeichnet sich ja so viel ab in diesen Psychiatrieakten. Und ja, eben, ich habe es mega spannend gefunden und ja.
Also da habe ich auch viel von dir gelernt. Also das darf das Publikum auch mal wissen. Der Micha Gasser ist eine Recherchemaschine. Ich habe immer gefühlt alles kompliziert gemacht, eben Stichwort Zahlen. Und dann sind wir irgendwie in der Diskussion gewesen, können wir das noch reinnehmen? Gibt es da noch eine Information dazu? Und ich bin immer die gewesen, die gesagt hat, das gibt aber viel Aufwand. Meinst du, wir können das belegen? Und der Micha ist immer gewesen, und schau da und das. Und das ist einfach auch mega toll gewesen, die Zusammenarbeit. Also an der Stelle auch ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Micha.
Ja, ich glaube, das ist auch immer alles so der Unterschied zwischen der Kommunikation und der wissenschaftlichen Seite, aus wie wir das haben. Ja, ich danke auch dir für die sorgfältige und eben genau sehr exakte Vorbereitung. Und ich glaube, wir haben einen guten Mittelweg gesucht und gefunden.
Auf jeden Fall.
Das heisst, es bleibt wirklich nur noch ein allerletztes Mal der Dank für das spannende Gespräch. Und danke vielmal an alle Menschen draußen, die uns zuhören. Und eben, wenn ihr die Folge vorher noch nicht gelost habt, dann unbedingt jetzt noch nachholen. Und auch jetzt, in der letzten Folge, freuen wir uns noch sehr über eine gute Bewertung auf Spotify zum Beispiel.
Genau, danke vielmal, dass ihr draußen dabei gewesen seid, dabei geblieben seid, uns zugelassen habt oder es noch macht, noch mehr. Tschüss zusammen, danke vielmal.
Der Podcast «Verrückt normal» ist eine Produktion vom Historischen Museum Basel. Hosts, das sind wir, Katja Lehmann und Micha Gasser. Autorin und Co-Produzentin ist Katja Lehmann. Co-Produzent und verantwortlich für die Postproduktion bin ich, Micha Gasser. Das Sounddesign von diesem Podcast kommt von JJ Löw, Sprecher ist der Philipp Steck. Der Podcast erscheint im Rahmen von der Sonderausstellung «Verrückt normal – Geschichte der Psychiatrie in Basel», wo in der Barfüsserkirche zu sehen ist, von September 2024 bis Juni 2025. Diese Ausstellung ist kuratiert worden von Gudrun Piller, Daniel Sutter und Katja Rehmann.